Es ist der Paukenschlag des noch jungen True Crime Jahres 2025. Endlich eine Auflösung in Anführungsstrichen in einem der bekanntesten Cold Cases der deutschen Kriminalgeschichte, dem Jokze-Fall, über den wir natürlich auch hier im Radiokontext und auch im Podcast-Kontext an sich schon gesprochen haben, weil es ja der Siegerländer-Fall ist und daher für uns als Siegerländer-Kriminalpodcast natürlich besonders interessant ist. Herzlich willkommen beim Blutrausch-Podcast hier im Radio-Spin-Off und natürlich gehen wir anfangs kurz auf diese neuen Entwicklungen ein, die uns da am 3.4. getroffen haben, also kein verspäteter April-Scherz. Ich habe es nochmal gecheckt, es ist tatsächlich so, Daniel Jokze ist jetzt safe ein Unfall.
Ja, herzlich willkommen auch von mir. Definitiv bekommt man so ein kleines Kribbeln im Nacken und so ein bisschen Gänsehaut-Feeling, wenn man mal überlegt, dass wir vor gar nicht allzu langer Zeit über diesen Fall berichtet haben und im Hintergrund quasi schon ermittelt wurde und zwar sehr tiefgehend ermittelt wurde, sodass es jetzt diese Erkenntnis gibt. Für uns eine große Überraschung und gleichzeitig sind wir so ein bisschen unzufrieden. Ich würde mal sagen, es sind noch einige Fragen übrig geblieben.
Ja, ich, wie gesagt, tue mich immer so ein bisschen schwer damit, so von außen die Arbeit von Profis zu beurteilen. Aber ich fand diese Pressemitteilung ein wenig dünn, weil so ein, zwei Fragen für mich noch übrig bleiben. Ich habe auch unsere Followerschaft gefragt bei Instagram, wie findet ihr das? Habt ihr das gelesen? Akzeptiert ihr das Ergebnis so in Anführungsstrichen? Viele hatten damit Probleme und viele haben sich auf diesen Jokze-Zettel bezogen, dass dieser Code quasi nicht mehr erwähnt wurde, dass es da ja auch eine Auflösung geben muss. Da muss man natürlich nochmal einschränken, dass auch wir im Podcast mehrfach gesagt haben, dass dessen Existenz zweifelhaft ist. Also nochmal zur Erinnerung, dieser Zettel, der dem Fall seinen Namen gegeben hat, der wurde nur von Günther Stolls Ehefrau vermeintlich gesehen und die hat das auch erst ein halbes Jahr nach dem Tod von Günther Stoll erzählt. Der Zettel war nicht mehr aufzufinden, der war im Müll gelandet. Also was da stand, ob ihre Erinnerung richtig war, ob es den gab. Die Frage ist natürlich, warum sollte sie sich das ausdenken? Aber wir können die Existenz dieses Zettels und dieses Codes einfach nicht als sicher voraussetzen.
Ja, und das ist das Problem. Es kann natürlich alles Mögliche gewesen sein. Unterm Strich war genau dieser Zettel und war genau diese Abkürzung so ein bisschen das Branding des Falls. Das hat sozusagen die Marke Jokze ausgemacht und weniger der Vorfall an sich, würde ich fast sagen, beziehungsweise die Person Günther Stoll. Und insofern diesen Zettel jetzt einfach als obsolet zu betrachten, tut so ein bisschen dem True Crime Herz ein bisschen weh, muss ich ehrlicherweise sagen, aber sei es drum. Persönlich gehe ich davon aus, dass hier natürlich Profis ihre Arbeit gemacht haben und dass es alles komplett richtig ist und vernünftig, was sie hier herausgearbeitet haben. Es ist ja die Rede von einer Rekonstruktion der Kollision und dabei gab es neue Erkenntnisse.
Ja, es tut natürlich weh, diesen Zettel jetzt irgendwie als obsolet zu betrachten, gerade für True Crime Nerds wie mich. Ich sage ja immer wieder auch, ich stehe da ganz offen und ehrlich zu, ich will natürlich das Mysterium, ne? Ich will den Geheimcode Jokze und natürlich ist mir das jetzt auch zu banal mit dem Unfall, auch wenn es natürlich eine wahrscheinliche Lösung ist. Wir haben im Podcast damals auch gesagt, wir halten dieses Szenario, was jetzt als gegeben angesehen wird, durchaus für gar nicht so unwahrscheinlich. Also dass Günther Stoll eine psychotische Episode hatte, welcher Art auch immer, und im Zuge dessen dann zu Tode kam, das erklärt auch die Nacktheit beispielsweise.
Genau.
Es bleiben aber dennoch für mich so ein, zwei Fragen offen, die in der aktuellen Presse raus Mitteilung der Polizei nicht so hundertprozentig befriedigend geklärt sind. Das ist zum einen diese Vorahnung, die er hatte, dass speziell in dieser Nacht etwas passieren wird. Er hatte ja schon längere Zeit gesagt, dass er sich verfolgt fühlt und dass er wahrscheinlich bald sterben wird und das dann später nochmal für diese Nacht konkretisiert, bei einer ehemaligen Nachbarin gesagt, heute Nacht wird was Schlimmes passieren. War das einfach Ausdruck seiner Psychose oder wusste er vielleicht doch mehr? Und dann eben der andere Fakt, der mir zu kurz kommt, wir erinnern uns, zwei LKW-Fahrer haben Günther Stoll damals gefunden, unabhängig voneinander, also zwei aufeinanderfolgende LKW, nicht zwei Leute in einem, sondern zwei hintereinander fahrende LKW und die haben beide unabhängig voneinander berichtet, dass da noch eine andere Person am Unfallort war mit einer hellen Jacke. Wer ist diese Person? Warum hat die sich nicht gemeldet? Warum wurde die nicht ermittelt? Muss natürlich auch nichts mit dem Unfall oder dem Verbrechen in Anführungsstrichen zu tun gehabt haben, aber es sind so ein, zwei unbefriedigende Elemente, die mich nerven in dieser jetzigen Auflösung. Auch wenn ich natürlich denke, wenn da die Staatsanwaltschaft Hagen mit rauskommt mit dieser Lösung nach 40 Jahren und ohne Druck und ohne Not aus der Öffentlichkeit heraus eine Lösung zu präsentieren, dann werden die sich schon sehr, sehr sicher sein und da arbeiten halt eben absolute Profis. Das wird so sein, ne? Aber es ändert eben nichts daran, dass so ein, zwei Sachen für mich so einen unbefriedigenden Beigeschmack haben. Auch, dass in der Pressemitteilung jetzt fest davon geschrieben wird, dass Günther Stoll unter Depressionen litt. Das ist damals nie diagnostiziert worden. Sein Zustand deutete darauf hin. Aber die Diagnose gibt's halt nicht. Und dann ist halt auch die Frage, hatte er Depressionen oder hatte er eben reale Ängste? Das kann ja durchaus gleiche Symptome zeigen. Ne?
Auf alle Fälle. Und ja, du hast eben gerade die Person angesprochen mit der hellen Jacke. Das ist auch für mich somit das größte Rätsel tatsächlich. Also wir haben vorhin schon darüber ein bisschen philosophiert. Ich kann mir theoretisch erklären, wieso Günther Stoll kurz vor dem Sterben, als er gefunden wurde, noch sagte, es waren Personen in meinem Auto. Also die Theorie ist, dass er in einer Form der Halluzination etwas gesehen hat, in so einem Trance-Zustand. Das heißt ja häufig, dass man kurz vor dem Sterben nochmal Dinge sieht. Und möglicherweise war das genau so etwas, was er dann vermeintlich gesehen haben könnte. Oder aber, dass vielleicht wirklich diese Person mit heller Jacke dort gewesen ist und er sie einfach doppelt, dreifach, vierfach gesehen hat. Das würde zumindest erklären, wieso er das noch von sich gegeben hat. Bleibt trotzdem die Frage, wer diese Person ist. Ist es eine Person, die vielleicht den Unfall gesehen hat, ausgestiegen ist aus dem Auto, mal nachsehen wollte und dann vielleicht weitergefahren ist, um die Polizei zu rufen? Aber wieso wurde die Person dann nicht gefunden? Vielleicht hatte sie auch nicht vorgehabt, die Polizei zu rufen und hat es deswegen nicht gemacht. Ein Fußgänger kann es schlecht gewesen sein, mitten auf der Autobahn. Es ist schon eine insgesamt sehr komplizierte Kiste und das sind durchaus Fragezeichen, die ich nach wie vor im Kopf habe.
Ja, zumal auch einfach das Verletzungsbild, das er aufwies, ja nicht zu so einer Art von Verkehrsunfall gepasst hat. Es war ja so, dass damals Gutachten ergeben haben, dass er vermutlich überfahren wurde, aber nicht da, wo er gefunden wurde, sondern auf einer anderen Art von Boden oder Untergrund und dann vermutlich dahin gebracht wurde. Gut, jetzt hat es offensichtlich neue Auswertungen gegeben. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie weit heutige Gutachten den damaligen technisch voraus sind, ne? Aber so in meinem Dafürhalten würde ich immer denken, dass ein damals vor Ort angestelltes Gutachten von Sachverständigen eigentlich aussagekräftiger ist als eins, das 40 Jahre später so auf so einer Theorie aufbaut. Ne? Aber
ja, vielleicht. Also ich denke mal, wo ich auch nach wie vor skeptisch bin, ist dieses, also das Ergebnis der Rekonstruktion, dass nämlich Günther Stoll sozusagen auf den Beifahrersitz geschleudert wurde, kann ich mir schlecht vorstellen tatsächlich in dem Fall, dass er quasi wirklich den Sitzplatz einfach gewechselt hat, so gesehen, und dann wieder ganz normal auf dem Beifahrersitz saß. Denn es ist ja nicht die Rede davon, dass er irgendwie quer im Auto lag oder so. So, und das stelle ich mir zumindest halt schwierig vor, aber ich habe dahingehend auch zum Glück keine Erfahrung und weiß das nicht. Was aber noch diese ominösen anderen Personen betrifft, gibt es zumindest die Erkenntnis, die jetzt auch mit rausgekommen ist, dass es keine DNA-Spuren gab. Also insofern würde das wiederum dafür sprechen, dass es dann doch eher eine Halluzination von Günther Stoll war.
Da muss man natürlich dann auch die Frage stellen, wie gesagt, ich will das gar nicht in Abrede stellen. Ich glaube, dass das auf sehr, sehr seriösen Beinen steht, worüber wir hier sprechen.
Auf alle Fälle.
Aber da muss man natürlich dann auch die Frage stellen, wie intensiv hat man vor 40 Jahren vielleicht Spurenträger gesichert, die DNA-Spuren enthalten würden? Also das, die Absolution, das Fehlen von DNA-Spuren aus der damaligen Zeit oder derartigen Trägern, das ist für mich auch wiederum kein Ausschluss. Du siehst, ich klammer mich noch so ein bisschen an das Mysterium, aber ich werde es schon noch akzeptieren in den nächsten Tagen.
Wir müssen es jetzt akzeptieren. Der Drops ist gelutscht, würde ich sagen. Ja, starten wir mit was Neuem, würde ich sagen, oder?
Ja, aber erzählt uns doch bitte gerne nochmal auch in den Kommentaren zu der Folge oder per PN oder was auch immer bei Instagram, wenn ihr uns denn bei Instagram folgt, was ihr haltet von dieser Auflösung. Wie gesagt, ich habe eine Umfrage gemacht vorgestern bei Insta und ich glaube, ich habe es nicht ausgewertet, aber 95% so aus dem Bauch heraus haben gesagt, sie halten das für zu platt, diese Lösung. Ein paar haben dann halt gesagt, dass sie das immer schon vermutet haben, dass es eine Psychose gab und dann halt ein Unfallszenario, wie gesagt, hatten wir auch für möglich gehalten.
Und da muss ich noch kurz einhaken, falls ihr aber auch mal in eine Face-to-Face-Interaktion mit uns treten möchtet, kommt doch gerne nach Limburg, denn am 4.5. seht ihr uns zum ersten Mal in diesem Jahr live.
Ja, das ist der Auftakt des Live-Jahres aus Podcast-Sicht. Es gibt da einige Auftritte, die geplant sind und stattfinden werden. Wann es dann Karten im Vorverkauf gibt, das werden wir euch auf Instagram mitteilen. Da könnt ihr also auf dem Laufenden bleiben und dann jeweils die Verlinkungen nutzen, um Karten vorzubestellen. 4.5. in Limburg, das wird der Auftakt sein. Ja, Wir bewegen uns jetzt aber weg aus Hagen und auch nicht nach Limburg. Wir sind im Rhein-Sieg-Kreis in quasi der äußersten Region unserer selbstgesteckten Grenzsetzung für diesen Podcast. Wir sind in Ittenbach. Das gehört zu Königswinter, also Ausläufergebiet von Bonn, Siebengebirge, am Fuß des Ölbergs, ein kleines, beschauliches Dorf da im Bonner Umland. Mhm. Da legen wir unser Augenmerk auf die Familie Paulus, Gerd und Sigrid Paulus, die sind ja aus der Gegend, die sind so in der Gastronomie unterwegs gewesen, haben in einem Hotel gearbeitet, so im Servicebereich sich da kennengelernt und dann auch lieben gelernt, wie das dann so ist häufig, ne, so im Arbeitsumfeld, man lernt sich kennen, man kommt sich näher, sie heiraten, bekommen Kinder, übernehmen irgendwann das Hotel, in dem sie gearbeitet haben und ja, erleiden damit dann einen Schiffbruch. Also Gastronomie natürlich sehr ungünstiges Pflaster, sehr undankbares Pflaster. Ich kenne da die Gegebenheiten nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Lokalität war, die vielleicht schon irgendwie vorher mit Problemen zu kämpfen hatte oder ob die Probleme erst durch die Übernahme kamen, aber die sind auf jeden Fall damit dann auf die Nase gefallen und ja, mussten diesen Traum der gemeinsamen Selbstständigkeit im Hotelgewerbe dann eben begraben. Gerd Paulus hat sich dann noch etwas länger an diesen Gedanken geklammert, sein eigener Chef zu sein, hat es dann auch versucht mit einem Imbiss, aber ist auch damit gescheitert. Auch da kann ich keine Aussage darüber treffen, ob es so an der Qualität lag oder ob er einfach Pech hatte. Das ist ja manchmal auch einfach eine Glückssache, ob eine Geschäftsidee funktioniert oder nicht, ne? Oder keine Ahnung. Du
kannst auch einfach einen Standortnachteil haben, gerade bei so einem Hotelbetrieb oder so. Und
ja.
Und dann hast du vielleicht auch nicht die Einblicke, wie gut es vorher lief. Dann ist so eine Übernahme natürlich total schwer. Und es ist halt auch immer ein riesiges wirtschaftliches Risiko.
Ja, das ist gerne auch so ein Faktor, dass Vorbesitzer tatsächlich irgendwelche Schuldenlasten oder Strukturen dann verschleiern oder dass da irgendwelche Sachen auf dich zukommen, die du vorher gar nicht, vielleicht auch als Laie gar nicht auf dem Schirm hattest. Wie gesagt, diese Imbiss-Geschichte, das ist natürlich auch so eine Sache, das lebt dann auch davon, wie schnell wird das angenommen von irgendwelchen Kunden, wie spricht sich das rum. Das kann dann auch.
Welche Konkurrenz es gibt, ist ja auch so ein Faktor.
Genau, ja. Fakt ist auf jeden Fall, seine oder die gemeinsamen Anstrengungen zur beruflichen Freiheit, die sind also gescheitert, auch seine sind gescheitert und die Ehe, die leidet nun sehr darunter. Mhm. Sigrid Paulus, die ist da recht offensiv, die wirft ihrem Mann immer wieder vor, ein Versager zu sein, die Familie nicht ernähren zu können, also die hat da dieses, die bemüht dann dieses klassische Bild, so du bist doch der Ernährer der Familie und du schaffst es nicht, du bist ein Loser und er schluckt das stillschweigend immer, die beiden versuchen das vor Sohn und Tochter weitestgehend zu verheimlichen, diese Streits, aber ja, wie das so ist, wenn man unter einem Dach lebt, die bekommen das mit, speziell die Tochter bekommt das offensichtlich sehr, sehr stark mit und bekommt auch mit, dass der Vater da ja wirklich der Part ist, der einfach sehr, sehr viel Kritik stillschweigend erträgt und schluckt und da wirklich ja sicherlich zu der eigenen Unzufriedenheit über die eigene Situation und auch über das eigene Scheitern eben noch diese Vorwürfe der Frau quasi auf sich nimmt.
Es ist ja eine enorme Drucksituation, in der er sich da befunden hat. Das darf man da nicht vergessen. Denn wenn du neben all diesen Selbstzweifeln, die vielleicht das Ganze ausgelöst hat, auch noch die Vorwürfe kassierst, ist das natürlich wirklich hart.
Ja, natürlich ist auch ihre Position irgendwo nachvollziehbar. Ne? Sie hat wahrscheinlich da auch sich einfach mehr von versprochen. Wer weiß, was er für Pläne hat und wie er das verkauft und geschildert hat und dann quasi zweimal in Folge gescheitert. Das hat sie sich anders vorgestellt. Man weiß auch nicht, was es da für Absprachen gab. So zwecks, weiß ich nicht, Arbeitsteilung, Rollenaufteilung. Aber Fakt ist auf jeden Fall, was man sagen kann, dass er da ja sehr unter Druck stand, aber nicht nur ihrerseits, sondern eben auch schuldentechnisch, da drückt eine große Schuldenlast von nunmehr circa 80.000 Euro auf die Familie durch diese zwei gescheiterten Selbstständigkeiten und auch da wissen beide nicht so richtig, wie sie das zurückzahlen können. Also eine Privatinsolvenz scheint irgendwie keine Option zu sein.
Ja.
Das war damals auch noch eine etwas kompliziertere Nummer als heute. Heute kann man damit nach 3 Jahren durch sein. Das hängt auch so ein bisschen, glaube ich, von der Schuldenlast an sich ab. Mhm. Damals waren 7 und 7 Jahre mit einem Einkommensdeckel. Also ich glaube, über 1200 Euro wird dann alles gepfändet, was man verdient. Und du darfst in der Zeit quasi nicht mal einen Handyvertrag abschließen. Also du bist quasi nicht geschäftsfähig in dieser Zeit.
Das ist eine super harte Zeit.
Ne? Das glaube ich.
Also 7 Jahre, ja. Das ist krass. Also man spricht ja immer von 7 Jahren Unglück, wenn dir mal irgendein Spiegel oder sowas, ne, kaputt geht. Und sich das mal wirklich vorzustellen, wie lang das ist, 7 Jahre lang nicht geschäftsfähig zu sein als erwachsener Mensch.
Ja.
Also wirklich, also ich ziehe wirklich den Hut und habe riesigen Respekt vor all denjenigen, die sowas mal durchlebt haben und dann wirklich, sage ich mal, mit einem geraden Rücken da rausgegangen sind und gesagt, hey, ich habe es geschafft.
Ja, und man darf ja nicht vergessen, die wären in dem Fall nicht nur 7 Jahre nicht geschäftsfähig als erwachsene Menschen, sondern eben auch als Eltern. Ne? Also die dürften auch, genau, keine Ahnung, vielleicht Sachen, die Kinder betreffen, finanzieller Natur gar nicht abschließen oder so.
Genau.
Ja, ich weiß gar nicht. Leidet
eine ganze Familie drunter, keine Frage.
Ja, so Sachen wie, weiß ich nicht, Bausparverträge für die Kinder, Sparbücher für die Kinder, das ist dann auch alles ab einem gewissen Teil berührt. Also aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich aus diesen Gründen, wollte man das nicht. Mhm. Vielleicht auch, weil man Angst hatte, dass nach so einer Insolvenz noch so dieser Makel der erfolgten Insolvenz auf einem lastet. Ne? Also auch wenn man das dann durchgezogen hat, 7 Jahre, dass man einfach diesen Stempel nicht los wird.
Ja. Ja, und ich denke auch, dass der Faktor der Pfändung einfach eine Rolle spielt, ne? Das zu wissen, so, keine Ahnung, ich verdiene irgendwie mehr als 1200, 2000 Euro, was auch immer, und dann kommt einfach 2400 und die Hälfte ist einfach weg. So, also wir reden ja vom Netto, wovon die Hälfte nochmal weg ist.
Ja, das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil...
Soweit ich weiß.
Ja, das ist so, aber das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung, weil natürlich die Gläubiger je nachdem auch eine Pfändung erwirken könnten. Also wenn sie ihre Forderungen quasi geltend machen, könnten sie ja auch das Geld einpfänden.
So. Unterm Strich steht für mich der Punkt, zu sagen, man verdient sehr viel mehr und bekommt dann wirklich nur so ein Mini-Minimum raus.
Ja, genau. Das ist sehr, sehr unbefriedigend und ja, für die beiden offensichtlich keine Lösung. Ich glaube aber auch, die verdienen nicht sehr viel mehr. Die kellnern beide, die schlagen sich so in der Gastronomie durch. Beide auf so Rheinschiffen, also wie gesagt, Königswinter ist in der Nähe, da ist so Rheinschifffahrtverkehr und da arbeiten die als Servicekräfte eben auf dieser Binnenschifffahrt, so Kaffeefahrten, speziell so für ältere Herrschaften.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da sich eine goldene Nase verdient, insofern weiß ich nicht, ob da jetzt super viel weggegangen wäre, die beiden schlagen sich halt so durch. Ne?
Ja.
Aber auch das bricht dann irgendwann weg im Jahr 2008. Die beiden verlieren auch diese Einkommensquelle. Warum, weiß ich auch hier nicht, ob es irgendwie daran lag, dass die Reederei generell einsparen musste oder ob es an Unzufriedenheit mit deren Arbeitskraft lag. Mhm. Aber wir halten auf jeden Fall fest, im Februar 2008, da ist die Situation im Hause Paulus doch mehr als angespannt. Also die Einkommen sind weggebrochen. Es gibt einen erheblichen Schuldenberg. Mhm. Es gibt starke Vorwürfe, speziell von Sigrid an ihren Mann. Und ja, der Haussegen hängt massiv schief.
Ja.
Es ist dann Valentinstag 2008. Die Kinder sind in der Schule. Es ist ein normaler Werktag. Und kommen aus der Schule und ihr Vater verkündet, dass die Mutter sie spontan verlassen hat. Die sind aus allen Wolken gefallen. Er sagt, ja, es gab einen Streit. Sie hat quasi erklärt, dass sie das nicht mehr möchte. Sie sei jetzt um die 40 und wenn sie nochmal neu anfangen wolle, dann müsse sie das jetzt tun, weil in ein paar Jahren wolle sie niemand mehr. Sie müsse dann jetzt den Schlussstrich ziehen und sie sei gegangen, habe das Haus verlassen.
Ja.
Die Kinder sind natürlich aus allen Wolken gefallen. Das ist ja für ein Kind eigentlich somit das Schrecklichste, so sang- und klanglos verlassen zu werden. Also erstmal will man nicht, dass die Eltern sich trennen, aber man will ja auch selber nicht verlassen werden von einem Elternteil.
Naja, klar. Wie alt waren die Kids?
Die Tochter Christina war 15. Der Sohn, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm, der ist immer so eine Randerscheinung, aber auch so in dem Alter nicht viel älter. Die sind relativ nah beieinander gewesen.
Okay.
Ja. Auf jeden Fall, ja, das ist jetzt erstmal der Stand. Ne? Dieser Haussegen, der ohnehin schief hing, speziell wie gesagt die Tochter, die auch oft mitbekommen hat, was es da für Streitigkeiten zwischen den Eltern gab, die hat vielleicht auch schon geahnt, dass es da mittelfristig auf eine Trennung hinausläuft. Als Jugendlicher ist man ja auch nicht dumm. Da weiß man, dass es diese Option gibt. Da hat man vielleicht auch Scheidungskinder im Freundeskreis und weiß, okay, wenn harter Streit an der Tagesordnung ist und so Vorwürfe dominieren und es irgendwie so gar keine liebevolle Konversation mehr gibt, dann läuft es irgendwann früher oder später darauf hinaus.
Ja klar. Ich meine, wir reden hier von den 2000er Jahren. Da waren, oder so wie heute auch, sind ganz unterschiedliche Familienmodelle ganz normal. Und von daher ist dann, wie du schon sagtest, Scheidung eine ganz realistische Option.
Ja, definitiv. Auch wenn es natürlich in so dieser Absolutheit, also einfach von jetzt auf gleich zu gehen, dann doch eher selten ist.
Ja klar, das ist natürlich total heftig. Ein Riesenschock für die Kids.
Zwei Tage später kommen die Kinder erneut aus der Schule und es gibt Neuigkeiten. Ihr Vater erzählt, die Mutter sei zurückgekommen. Mhm. Sie hat das Haus betreten, quasi ist wortlos an ihrem Mann vorbei, hat sich dann so umgedreht, nach hinten gewunken und es kamen zwei junge Männer, die dann mit ihr zusammen Kisten gepackt und die weggepackt haben in ein Auto mit Kölner Kennzeichen. Mehr hat er nicht erkannt. Er hat sich da zurückgezogen ins Wohnzimmer. Er wollte keine Konfrontation. Er hat zwar seine Frau gefragt, was das jetzt soll, aber die hat ihn einfach ignoriert und ist dann mit diesen zwei jungen Männern quasi weitergezogen.
Okay.
Und das ist natürlich auch eine seltsame Situation. Irgendwie junge Bekannte aus Köln, das ist so gar nicht bekannt. Was sollen das für Leute sein oder so? Ne? Wo kommen die jetzt auf einmal her? Warum wird da nicht mit ihm kommuniziert? Aber ich glaube, vielleicht haben die Kinder das auch so ein bisschen als gar nicht so unwahrscheinlich angenommen oder auch sein Umfeld zum damaligen Zeitpunkt, eben weil der Haussegen so schief hing und weil eben auch so viel an Vorwürfen von ihr ausging und man dachte, okay, sie ist sehr, sehr hart ihm gegenüber gewesen. Mhm. Diese Kälte jetzt zum Abschied, die passt irgendwie dazu. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Also das ist schon ein Zeichen der Konsequenz natürlich auch dann dort und einer Willenskraft, dort reinzumarschieren und die Sachen einfach zu packen und abzuziehen, egal mit wem. Je härter, desto besser vielleicht, um einen klaren Strich zu symbolisieren.
Ja, das ist manchmal vielleicht auch absolut richtig. Ne? Wenn man vielleicht auch Angst hat, dass man, wie soll ich sagen, in einem besonnenen Moment, wenn man den Dialog nochmal zulässt, den Schlussstrich nicht ziehen kann, weil eben noch Emotionen vorhanden sind, aber man weiß, der Schlussstrich ist das Bessere für beide Seiten. Mhm. Das kann ja sein. Mhm. Es gibt Situationen, es gibt Beziehungen, wo einfach ein Ende für beide Seiten gut ist. Jeder kann weiterziehen, erneut glücklich werden, aber man hängt dann doch noch zu sehr aneinander, um eben voneinander zu lassen. Da muss dann so ein klarer Cut her. Ne? Mhm.
Ja, also, oder man schafft es, wieder sich zusammenzufinden. Also das ist ja durchaus auch eine Option.
Wenn man das nicht schafft, ja. Aber das wurde ja in diesem Fall scheinbar lange und exzessiv versucht.
Ja.
Ja, keine Ahnung. Jedenfalls ist das natürlich für die Kinder sehr, sehr unbefriedigend. In der Folge der Sohn der Familie, der leidet sehr unter diesem Verlassenwerden, der driftet danach so ein bisschen auf die schiefe Bahn ab. Das ist jetzt gar nicht näher definiert, aber das liest man halt immer wieder, dass der so in eine ungute Richtung geht und auch relativ zeitnah dann von seinem Vater rausgeworfen wurde und dann auch der Kontakt quasi abgebrochen ist zur Restfamilie.
Ja.
Aber das schon so als direkte Folge dieses krassen Verlassenwerdens irgendwie zu kennzeichnen durchaus.
Ja, ich glaube, da kommt vieles zusammen, wenn
ja.
Er also mitten in der Pubertät steckte und sowieso so eine gewisse Ausbruch- oder Aufbruchstimmung herrschte so in dem Kindskopf, sag ich mal, ne? Dann kann das natürlich durchaus auch sein,
ja, dass das eine
zum anderen geführt hat.
Wahrscheinlich. Es hat aber auch den Effekt, dass Gerd und seine Tochter sehr, sehr nah zusammenrücken. Die sind jetzt ein Herz und eine Seele und er ist sehr, sehr viel mehr für seine Tochter da, als er es früher war. Sie erinnert sich, dass er früher, als er noch versucht hat, die Selbstständigkeit zu rocken, einfach nie zu Hause war und auch für seine Tochter nicht greifbar war. Aber jetzt quasi ohne diese Selbstständigkeit und ohne diesen ehelichen Druck, da versucht er ein absoluter Mustervater zu sein und ist immer da, wenn seine Tochter irgendwas braucht, steht mit Rat und Tat zur Seite und ist halt wirklich, sie sind ein Herz und eine Seele. Sie sprechen auch immer wieder über die Mutter, über diesen plötzlichen Abgang und sie merkt auch, dass ihr Vater darunter leidet, so plötzlich und sang- und klanglos verlassen worden zu sein. Aber sie leidet natürlich auch und sie treibt immer wieder diese Suche an. Der Vater ist so ein bisschen lethargisch und resigniert, der hat vielleicht keine Kraft, irgendwie darum zu kämpfen, aber sie will das nicht akzeptieren, dass die Mutter so sang- und klanglos verschwindet. Und sie versucht mehrfach, die als vermisst zu melden, aber die Polizei weigert sich jedes Mal, diese Vermisstenmeldung anzunehmen, aus Gründen, die wir schon häufig erläutert haben im Podcast.
Ja, erwachsene Frau und so. Aber interessant, das heißt, es gab wirklich keine Möglichkeit, sie zu kontaktieren. Keine Handynummer, keine E-Mail-Adresse,
nichts. Gar nichts, nein. Also die hat nichts hinterlassen bei ihrem Auszug. Und hat auch keine zukünftige Kontaktadresse hinterlassen und auch niemals versucht, ihrerseits die Kinder zu kontaktieren. So. Und wie gesagt, da kann die Polizei nichts machen, da sind denen die Hände gebunden. Die Tochter hat es mehrfach versucht, aber die Polizei hält eben dieses zugrunde gelegte Szenario für 100% glaubwürdig, ne? Gerade auch, weil der Ehesegen so schief hing, dass sie einfach neu angefangen hat. Das ist ja auch gar nicht so unwahrscheinlich. Mhm. Ja. Es findet da also keinerlei Aufarbeitung seitens der Polizei statt. Die Tochter wendet sich auch an die Medien und auch an Aktenzeichen XY. Die will einfach wissen, wo die Tochter ist, die Mutter ist. Es gibt zwischendurch auch nochmal irgendwie einen Hoffnungsschimmer. Da taucht der Name der Mutter in irgendeiner Verkehrskontrolle auf und man denkt, oh, was hat sie gefunden? Mhm. Stellt sich aber raus, dass es eine Identitätsdiebin war, die einfach mit dem Namen unterwegs war. Also, dass diese Spur versandet wieder. Mhm. Aber diese öffentliche Berichterstattung, speziell der Presse, die bewirkt jetzt was anderes. Also die Presse ist jetzt häufig auch bei der Familie Paulus zu Hause und die Tochter gibt immer wieder quasi Interviews in irgendwelchen rheinischen Medien, erzählt von diesen letzten Tagen und von dem Verschwinden der Mutter. Ihr Vater ist immer bei ihr und beteiligt sich an diesen Erzählungen. Und dieser Druck der Presse führt jetzt dazu, dass die Polizei sich genötigt fühlt, jetzt doch mal Ermittlungsarbeit anzustrengen. Mhm. Also der öffentliche Druck hat jetzt dann dazu geführt, dass man zumindest mal nachforschen möchte. Also dieses, wir können keine Vermisstenanzeige aufnehmen, weil es eine erwachsene Person ist, das wischt man jetzt beiseite. Und um jetzt die Kritik zum Verstummen zu bringen, forscht man ja doch zumindest mal nach, ist denn Sigrid Paulus seitdem irgendwo neu gemeldet? Gibt es Aktivitäten der Krankenkasse? Gibt es eine neue Arbeitsmeldung? Gibt es irgendwas?
Ja, wie viel Zeit ist denn bisher verstrichen?
5 Jahre.
5 Jahre?
Ja. Also 5 Jahre, wow, in denen quasi nichts passiert ist von offizieller Seite, in denen die Familie nichts gehört hat und in denen die Behörden ja einfach ja untätig waren, klingt so absolut böse, ne? Also einfach keine Grundlage hatten, was zu tun, sagen wir mal so. Also die hätten natürlich vielleicht schon der Nettigkeit halber vorher mal nachgucken können, aber es bedurfte eben dieser öffentlichen Drucksituation, um sie dazu zu bringen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass die Polizei sicherlich arbeitstechnisch ausgelastet genug ist.
Ja, keine Frage. Und wie du schon sagtest, eine erwachsene Frau, inwieweit ist denn so zum Beispiel ein Einwohnermeldeamt aussagepflichtig? Also es kann dann eine Familie nicht auch sagen, hey, pass auf, wir vermissen hier jemanden. Gibt es da jemanden, der sich bei Ihnen gemeldet hat? Dass also sozusagen so eine eigene Ermittlung hätte da stattfinden können.
Bin ich ehrlich gesagt gar nicht sicher. Ich habe neulich im Zuge von einer Recherche in einem anderen Fall, da ging es um Stalking und da hat so ein Stalking-Opfer gesagt, dass rein theoretisch jeder Auskünfte einholen kann beim Einwohnermeldeamt über Person XY. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt als in meiner Eigenschaft als ich irgendwo anrufen kann bei einem offiziellen Amt und sagen, ich suche die und die Person.
Ja, das glaube ich auch nicht, ne? Aber zumindest halt, wenn es die Familie ist. Das ist ja der Gedanke. Das wäre der Schlüssel sozusagen dahin, hätte ich jetzt gedacht, um eben genau diese Auskunft zu erhalten.
Da müsste man dann erstmal den Nachweis erbringen, dass man Familie ist. Da müsste man dann wahrscheinlich vorstellig werden.
Herzlich willkommen, liebe Bürokratie, ne?
Das ist in dem Fall aber auch gut. Ich möchte
es ist natürlich richtig, keine Frage. Es ist in dem Fall auch gut. Und gerade deswegen, weil sie als erwachsene Frau das ja auch selbst bestimmen konnte, keine Frage. Und dennoch frage ich mich, ob es da nicht so eine Art der Berechtigung geben kann, wenn mal zumindest halt die Kinder nachfragen. Also so auf so einer ganz menschlichen Ebene ist es ja komplett nachvollziehbar.
Ja, also aber Menschlichkeit muss man eben so in so offiziellen Prozessen irgendwo auch ausklammern. Ne? Aber ich kann das auch, wie gesagt, gar nicht beantworten. Vielleicht gibt es da Leute in der Zuhörerschaft, die da mehr wissen und die das irgendwie in den Kommentaren mal aufklären können.
Ja, genau, total gerne.
Da wäre ich gerne bereit, ein bisschen dazu zu lernen. Das würde mich nämlich tatsächlich interessieren, jetzt wo du diese Frage aufwirfst. Naja, wie auch immer, die Polizei fragt jetzt bei Einwohnermeldeämtern nach und stellt einfach fest, dass Sigrid Paulus in diesen Jahren seit ihrem Verschwinden nirgendwo neu gemeldet ist. Das ist natürlich komisch. Es ist zumindest komisch. Es kann natürlich auch sein, dass man irgendwo lebt und nicht gemeldet ist. Aber es
also
ist
nirgendwo heißt irgendwo in NRW oder im...
Nirgendwo, in ganz Deutschland. In
ganz Deutschland, nirgendwo gemeldet, okay.
Genau.
Das ist ja, also das ist natürlich auch sehr viel Arbeit, alle Einwohnermeldeämter irgendwie abzuklappern. Das ist wirklich viel.
Ja, bleibt natürlich jetzt die Möglichkeit, sie könnte ins Ausland gegangen sein oder wie gesagt ungemeldet irgendwo leben. Ja. Aber es ist schon mal jetzt ein bisschen seltsam, dass sie offensichtlich danach keine offizielle Adresse mehr in Deutschland angegeben hat. Hm. Und ja, so ein Wechsel ins Ausland nicht spricht dafür. Ne? Also sie hat keine Verbindungen irgendwo hin. Sie ist jetzt auch keine, weiß ich nicht, sonderlich kosmopolitische Person gewesen, wo man jetzt sagen würde, okay, die ist jetzt in irgendeinen Ashram nach Indien gegangen oder so und findet sich gerade selber, sondern wäre wahrscheinlich irgendwo in der Umgebung geblieben.
Ja, aber dennoch gibt es ja auch, und dann also muss ich ganz kurz nochmal zurückspulen, laufende Verträge hatte sie vielleicht ein eigenes Bankkonto? Also ich meine, wie hat sie überlebt in der ersten Zeit? Rein finanziell wäre natürlich die Frage. Hat sie irgendwie Geld abgezogen? Hat sie was abgehoben vom gemeinsamen Konto? Oder hatte sie vielleicht ein eigenes Konto und wie lange wurde das noch benutzt? Ich meine, sie hängt ja natürlich auch an gewissen Verantwortlichkeiten, ne? Sie ist ja als Vertragsnehmerin in vielen Beziehungen natürlich auch an Dinge gebunden und musste natürlich auch ihre Interesse hinterlegen. Also in dem Moment macht sie sich gegebenenfalls, falls sowas vorliegen sollte, natürlich auch strafbar.
Das stellt die Polizei halt auch fest. Es gibt keine Bewegungen auf ihrem Konto. Es gab auch hinsichtlich ihrer Krankenkasse keinerlei Bewegungen in dieser Zeit. Mhm. Gut, auch das muss jetzt nichts unbedingt heißen. Wenn sie weiterhin in der Gastronomie gearbeitet hätte, das ist das Feld, wo sie sich auskennt, da läuft viel über Barzahlungen, da gibt's auch viel mit Schwarzarbeit. Ne? Also du kannst tatsächlich in der Gastronomie irgendwo leben und unterm Radar sein, wenn du so ein bisschen windigen Chef hast, der dich so bezahlt und der dich nicht anmeldet vielleicht auch. Ne? Mhm. Also das spricht immer noch nicht dafür, dass irgendwas passiert ist, aber es häufen sich jetzt die komischen Momente und auch andere Sachen werden so an die Polizei herangetragen. So hat zum Beispiel Gerd Paulus irgendwie 3 Wochen nach dem Auszug seiner Frau einen Schäferhund angeschafft und das, obwohl er irgendwie wusste, dass ihr keine Hunde ins Haus kommen würden. Also er war schon sehr sicher, dass sie nicht mehr zurückkommen würde. Und ein ehemaliger Nachbar meldet sich und sagt, dass Gerd Paulus um diese Zeit rum des Verschwindens, also um diesen Valentinstag 2008, sehr intensiv in seinem Garten gebuddelt hat.
Aha.
Und das weckt jetzt natürlich sehr das Interesse der Polizei. Also die Frau ist seit 5 Jahren verschwunden. Es gibt überhaupt keine Hinweise darauf, dass die irgendwo nochmal neu angefangen hat. Aber um dieses mysteriöse und doch sehr abrupte Verschwinden herum, da verrichtet der Ehemann auf einmal irgendwelche ausufernden Gartenarbeiten. Das ist ja...
Das ist auffällig.
Das ist sehr auffällig.
Und hinzu kommt auch, dass es ja auch, sag ich mal, relativ unpädagogisch ist, direkt nach dem Verschwinden zu den Kindern zu gehen und zu sagen, eure Mutter ist jetzt weg. Ja, er hätte sich doch wahrscheinlich, um die Kids sozusagen zu beruhigen, vielleicht auch eher mal so eine kleine Ausrede einfallen lassen. Natürlich auch eine Lüge in dem Moment, aber keine Ahnung, ist mal für ein paar Tage weg, muss mal abschalten, kommt vielleicht wieder.
Mama braucht mal ein paar Tage.
Man würde das doch eher harmlos erstmal gestalten.
Ich denke auch, also auch wenn man selber vielleicht in dem Moment denkt, dass es schwerwiegend ist und dass es eine endgültige Trennung ist, einfach, wie du schon sagst, um vielleicht der Hoffnung noch Raum zu geben, um die Kinder nicht in so ein Loch fallen zu lassen, einfach sagen so, ey, ihr habt mitbekommen, es war schwer in letzter Zeit, wir brauchen mal ein paar Tage und wir sehen dann weiter, ne?
Ja, genau,
das stimmt. Ja, wie auch immer, die Polizei nimmt jetzt diese verschiedenen kleinen Hinweise und Indizien zum Anlass, um das Haus in Ittenbach mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Und als sie dann quasi vor Ort sind und ankündigen, dass sie das Haus in Augenschein nehmen, da kann Gerd Paulus dann sein Lügengebäude nicht mehr aufrechterhalten. Da bricht dann so eine Last von ihm zusammen und er führt die Polizei ohne zu zögern in den Keller, wo er seine Frau in dem Sockel eines Weinregals eingemauert hat.
Oh, ei, ei.
Also der, wie gesagt, der macht da gar keine Spirenzchen, der leugnet auch gar nichts. Ne? Das ist so ein bisschen auch, als ob da so eine Last von ihm abfällt. Ne? Der hat da auch weiter gewohnt, der ist seit 3 Wochen auch wieder neu verheiratet. Die Tochter wohnt nach wie vor da in dem Haus. Also alle wohnen da quasi mit der toten Ex-Frau, ohne es zu wissen, ne? Ja. Die da im Keller beerdigt ist. Und das muss aber für ihn ja auch schlimm gewesen sein. Das ist ja natürlich, eine tägliche Mahnung. Ne? Ich weiß, kennst du den Edgar Allan Poe-Roman Das verräterische Herz?
Nein.
Da musste ich immer dran denken, das ist eine Geschichte zwischen zwei Menschen. Ein nicht näher bezeichneter junger Mann tötet einen nicht näher bezeichneten älteren Mann und versteckt ihn quasi unter seinem Dielenboden. Und die Polizei sucht nach dem und die finden ihn aber nicht, weil das Versteck gut ist. Aber der junge Mann wird verrückt, weil er durch diesen Dielenboden immer meint, das Herz des alten Mannes schlagen zu hören. Und dann verrät er sich irgendwann selber und reißt in Anwesenheit der Polizei quasi diese Dielen auf. Und
das nicht mehr aushält.
Weil es nicht mehr aushält. Natürlich schlägt da gar nichts. Das ist einfach sein schlechtes Gewissen, das ihn gequält hat. Und so stelle ich mir die Situation auch so ein bisschen vor.
Komplett schrecklich. Also ich glaube hier auch Angriff nach vorne, was den Schäferhund betrifft, was sie neue Partnerin betrifft, ne? Also ich glaube, er hat sich versucht, das auch irgendwie schön zu reden und das Leben dann irgendwie für sich zu greifen.
Wobei die neue Partnerin ja Jahre später kam.
Ne? Aber nichtsdestotrotz, ja. Also das ist super krass. Ich frage mich auch, ob das nicht einfach stinkt, tatsächlich.
Verwesung stinkt natürlich, aber so in Beton eingegossen, wenn das dann vielleicht auch noch gut verpackt war, dann...
Also in Beton eingegossen, nicht nur eingemauert. Ich habe das jetzt so verstanden, dass das quasi eingemauert wurde mit... Okay.
Nein, die musste dann so richtig, die musste richtig von irgendwelchen technischen Spezialisten der Polizei dann aus diesem Betonbad quasi freigelegt werden, die Leiche.
Das heißt also, seine Tätigkeiten im Garten haben damit nicht unbedingt was zu tun, höchstens um irgendwie Geräte zu besorgen oder so.
Keine Ahnung, da ist dann nicht mehr drauf eingegangen worden. Ich kann mir vorstellen, dass er sie zuerst im Garten verbuddelt hatte und dann irgendwie natürlich drauf gekommen ist, okay, das ist der Ort, wo man als erstes suchen würde, in dem Fall, dass man mal sucht.
Ja.
Und wenn ich jetzt eh ein neues Weinregal mauere im Keller, dann packe ich sie direkt ins Fundament. Das ist dann unwahrscheinlicher, dass man da die Leiche findet. Also ich gehe davon aus, dass sie ja nochmal bewegt worden ist, aber das weiß ich nicht.
Ja, ja. Boah, wie schrecklich.
Ja, schrecklich, aber für die Kinder natürlich eine Gewissheit. Speziell die Tochter, die ja ihrem Vater quasi auch in Haft so die Treue hält. Also die, die, der Sohn distanziert sich total. Der hatte ja, wie gesagt, vorher schon Distanz geschaffen. Der verklagt seinen Vater irgendwann nur auf Anerkennung der Erbunwürdigkeit, dass also der Vater keine Auszahlungen aus der Hinterlassenschaft der Mutter bekommen soll.
Ja.
Das akzeptiert Gerd Paulus auch. Der geht da gar nicht gegen vor. Der will, dass seine Kinder alles bekommen. Das ist dem egal. Also der nimmt das erhobenen Hauptes an.
Ja.
Seine Tochter hält ihm die Treue im Gefängnis. Sie sagt, warum soll ich, nachdem ich meine Mutter verloren habe, auch noch meinen Vater verlieren? Sie leidet nur darunter, dass das Gericht den Vater nicht wegen Mordes verurteilt und ihn auch nicht wegen Mordes anklagt, denn für sie ist das Mord.
Ja.
Aber er steht letzten Endes wegen Totschlags vor Gericht.
Wie ist sie überhaupt ums Leben gekommen?
Ja, dazu komme ich jetzt. Es gab an diesem Tag wie immer Streit. Wie gesagt, das war so das Dauerthema der letzten Monate.
Ja.
Und so auch an diesem Tag. Und er schildert das einfach so, dass er einfach wollte, dass sie den Mund hält und ihren Hals gefasst hat. Und sie dann irgendwie nach hinten gestürzt ist und er quasi mit ihr gestürzt ist und einfach dabei die ganze Zeit weiter zugedrückt hat und irgendwann war sie halt tot.
Also hat er sie erwürgt.
Ja.
Okay.
Die Gerichtsmedizin stellt fest, dass er mindestens 3 Minuten lang gewürgt haben muss. Ich weiß nicht, wie man das dann in so einer mumifizierten Leiche noch feststellen kann, aber es ist auf jeden Fall jetzt keine Sache von 5 Sekunden gewesen oder so. Aber man geht eben davon aus, dass es da so eine Affektsituation gab im Streit. Hat er einfach da rot gesehen, nachdem er wirklich monatelang diese Kritik schlucken musste. Und es fehlt der Staatsanwaltschaft einfach jeglicher Hinweis auf eins der Mordmerkmale. Also die Mordmerkmale, da können wir kurz drauf eingehen. Mordlust, also wirklich Mord aus reiner Mordlust und Spaß an der Freude quasi. Mhm. Befriedigung des Geschlechtstriebs liegt nicht vor in diesem Sinne. Mhm. Habgier liegt nicht vor in diesem Sinne. Niedrige Beweggründe liegt im Prinzip auch nicht vor. Heimtücke.
Vielleicht.
Kann man nicht ausschließen, aber kann man auch nicht beweisen.
Genau.
Grausamkeit nicht unbedingt.
Weiß man auch nicht. Also ich finde, 3 Minuten zu würgen ist schon ziemlich grausam. Also das ist im ersten Affekt.
Da müssen andere Dinge passieren. Gemeingefährliche Mittel oder das Motiv, eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Und das sind ja auch beides Sachen, die nicht vorliegen. Also
ja gut, richtig.
Stimmt. Es ist natürlich auch schwer zu vermitteln, dass Totschlag klingt immer so nach so einem Unfallszenario, ne? So ich, keine Ahnung, 2 Betrunkene schubsen sich vor einer Kneipe, der eine fällt dumm hin und ist tot. Das ist so ein, was man so als Totschlagsszenario im Kopf hat. Jemanden 3 Minuten im Badezimmer würgen, bis er tot ist, hat halt schon eher so Mordcharakter, deswegen fällt einem das so schwer, das so umzuverpacken im Kopf, ne?
Ja. Also du kennst den Film Fargo?
Ja, klar.
Ja, auch die Serie.
Habe ich mal angefangen, aber nicht...
Ja, es ist ganz gut. Da findet nämlich auch so ein Mord statt. Es sind dort andere Beweggründe, aber definitiv muss ich auch daran denken, weil, wie ich mich daran erinnere, war das auch im Keller eines Hauses. Das muss jetzt nicht im Keller stattgefunden haben, hier bei der Familie.
Das war im Badezimmer, ja.
Aber nichtsdestotrotz also an diese Situation. Und dann in dieser Szene, und daran muss ich gerade denken, eskaliert dieser Mann halt komplett. Weißt du? Also man kann nicht sagen, es war ein kurzer Unfall, sondern er begibt sich dort in eine gewisse Rage, weißt du? Und so insofern, weiß nicht, ob das 1:1 übertragbar ist, das hier ist ein Film auf der einen Seite und das hier ist jetzt eine Erzählung auf einer wahren Begebenheit, aber nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, wenn es heißt 3 Minuten würgen, dann ist das halt mehr als mal kurz irgendwie sehr wütend sein oder handgreiflich werden.
Ich kann mir auch vorstellen, dass er da in eine Rage verfallen ist, dass einfach diese Monate des Drucks da aus ihm rausgeplatzt sind, ne? Auch das, das, wie gesagt, so das eigene Scheitern und einfach, dass er das dann in so einen, vielleicht auch so einen ungerechtfertigten Hass auf seine Frau dann irgendwie umgewandelt hat, ne? Das ist ja durchaus möglich. Aber wir waren nicht dabei, das ist jetzt Spekulation.
Genau sagen. Aber Fakt ist, es war jetzt kein Mord und er wurde dann wegen Totschlag verurteilt.
Genau, damit würden ihm maximal 15 Jahre Gefängnis bevorstehen, aber er kommt nach 8 wieder frei. Und wie gesagt, hält während der ganzen Zeit Kontakt zu seiner Tochter, der zum Sohn, wie gesagt, der ist schon lange abgebrochen, wird dann auch nicht mehr gefixt. Und die Tochter, ja, die leidet sehr darunter. Die leidet darunter, dass diese Einstufung Totschlag stattgefunden hat und nicht Mord. Das hätte für sie irgendwie einen besseren Abschluss ergeben. Also einfach fürs Gefühl, weil es für ihr Gefühl einfach Mord war und sie das Gefühl hat, auch wenn sie ihrem Vater nichts nachträgt und das Verhältnis aufrechterhalten will, aber sie hätte sich einfach eine gerechte Einstufung gewünscht, ihrer Mutter zuliebe.
Also ich finde ihr gesamtes Verhalten so unglaublich reflektiert.
Ja.
Das ist also, das ist wirklich bemerkenswert, ne? Denn man kann sich ja nur vorstellen, welche intim oder sagen wir mal emotionalen Gespräche es gegeben haben muss, als sie so mit ihrem Vater zusammengewachsen ist, der Bruder gerade ausgezogen ist und sie auf die Suche gegangen ist nach ihrer eigenen Mutter und wahrscheinlich werden die auch gemeinsam überlegt haben und so. Ne, da wird es ja letztendlich, so meine Vermutung, viele Momente gegeben haben, in denen so ein quasi falsches Spiel stattgefunden hat des Vaters.
Ja.
Und das kann man einem Menschen ja auch wirklich auch vorwerfen. Das ist, finde ich, ein richtig guter Grund, wütend auf jemand zu sein. Aber das macht sie nicht. Sie hat dann eine sehr, wie soll man sagen, menschenfreundliche Haltung übernommen und sagt, hey komm, ich verzeihe dir, ich bin für dich da, ich will nicht auch noch meinen Vater verlieren.
Ja.
Das finde ich also, wow, muss ich wirklich sagen.
Ja, sie beweist auf jeden Fall Größe, ne? Denn wie du schon sagst, das könnte für viele andere, wäre das der ultimative Verrat, dieses Schauspiel des Vaters.
Komplett.
Die Gute werden, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, intensive Gespräche geführt haben, die werden das aufgearbeitet haben. Er wird ihr wahrscheinlich gesagt haben, dass es auch für ihn nicht leicht war. Aber für sie ist es eben auch nicht leicht. Und für sie ist es auch eben nicht leicht im Dorfkontext, weil sie weiterhin zu ihrem Vater steht. Das verstehen viele Leute nicht im Dorf. Und viele werfen ihr quasi vor, dass sie ja quasi Mitschuld hat an dem, was passiert ist, weil sie zu ihrem Vater hält, machen ihr Vorwürfe. Und sie ist da, wird teilweise auch angegangen von den Leuten in der Region, was natürlich auch kompletter Unsinn ist, weil das ist letzten Endes nicht deren Business, für Sigrid Paulus zu sprechen. Ne?
Also ja, das einmal ist, das und außerdem finde ich, hier ein Opfer anzugehen, auch eigentlich ziemlich daneben.
Es ist vollkommen daneben. Also,
sie müssen ja nicht Advokaten des Mörders jetzt auf einmal sein, sondern viel eher geht es ja auch darum zu sagen, hey, pass auf, du musst hier ganz viel verarbeiten, wir müssen das jetzt dich beschützen, irgendwie es ermöglichen, dass du wieder ein normales Leben führst.
Ja, aber Menschen fühlen sich halt immer berufen, ihren Senf zu allem dazuzugeben, ne? Und gerade dann, es ist natürlich auch für Außenstehende schwer verständlich. So, ja. Der Vater tötet die Mutter und nimmt den Kindern die Mutter und als Kind sagt man aber, okay, ich verzeihe in Anführungsstrichen meinem Vater, soweit ich kann und stehe zu ihm. Ist ja okay, das können manche Menschen vielleicht nicht verstehen, das müssen sie halt auch einfach nicht verstehen. Nee, genau. Das ist nicht deren Geschichte.
So ist es, ja, genau.
Und das dann auch bewerten zu wollen, halte ich auch für höchst problematisch. Aber sie findet großen Rückhalt in dem Dorfpastor, Seelsorger des Ortes, der ja auch teilweise in mancher Berichterstattung für sie spricht. Also sie tritt nicht in Erscheinung, aber er hat offensichtlich die Erlaubnis, so ihre Perspektive zu schildern und war wohl auch so als ja Berater und enger Freund für sie da. Und da konnte sie diesen Stress und diesen öffentlichen Druck auch verarbeiten. Und so wissen wir zumindest über sie, dass sie in dieser Zeit um den Prozess des Vaters herum auch eine Ausbildung abgeschlossen hat, auch gut im Leben steht, zum damaligen Zeitpunkt zumindest glücklich verpartnert war und irgendwie den Weg ins Leben trotz dieser ja beschissenen Karten, die ihr gegeben wurden, offensichtlich gut gemeistert hat. Ne?
Respekt.
Ja, absoluter Respekt.
Das ist nicht definitiv selbstverständlich.
Ja, definitiv nicht. Das ist es wirklich nicht. Und ja, wie gesagt, auch absoluter Respekt eben vor dieser Größe dem Vater gegenüber. Das kann man jetzt sehen,
so,
wie man will. Das
kann man so oder so sehen, ja klar.
Das ist
so.
Ja. Hättest du das gekonnt? Also hättest du, versetzt dich da so rein und du ja kriegst dann nach 5 Jahren dieses Familiengeheimnis, dein Vater hat deine Mutter im Keller vergraben. Hättest du da verzeihen können?
Je nach Lebensphase von mir, ja oder ganz klar, nein.
Das ist also ein wichtiger Punkt.
Ich glaube, in jungen Jahren oder so um die 20 herum, never ever. Keine Chance.
Ja.
Jetzt, wo man irgendwie nochmal anders im Leben steht und über Dinge nachdenkt, vielleicht ja, mit viel Abstand, mit viel Zeit, vielen ruhigen Gesprächen und der Einhaltung von viel emotionaler Distanz auch.
Weißt du? Ja, das sehe ich genauso. Also in meinen 20ern hätte ich es auch nicht gekonnt. Da habe ich vieles sehr viel schwarz-weißer gesehen als heute. Heute, wo man auch viele Erfahrungen selber gemacht hat, kann man sich auch eher in gewisse Momente reinfühlen und ja, vielleicht hätten da Gespräche zugeführt, dass ich es verstanden hätte. Mhm. Ich weiß es nicht. Also aber es ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Und wie gesagt, da ziehe ich den Hut vor der jungen Frau, dass sie es getan hat.
Ja.
Es ist aber auch irgendwo nachvollziehbar. Vielleicht auch so ein Stück weit so ein egoistischer Selbstschutz, nämlich eben, wie gesagt, nicht beide, also egoistisch jetzt ohne das Böse zu meinen, ne? Eben nicht sich auch noch selber den Vater zu nehmen, die einzige verbliebene Familie, die man noch hat. Ne?
Weiß man irgendwas über den Sohn? Ist der irgendwie wieder, steht er mit beiden Beinen am Boden, beiden Füßen am Boden? Der
tritt nach diesem Prozess nicht mehr in Erscheinung, weiß man nicht.
Nee,
also,
nur hoffen,
dass
es ihm klar geht. Dass es ihm jetzt mittlerweile gut geht, sagen wir mal so, ein normales Leben führen kann.
Ja, das bliebe zu hoffen. Das kann ich, wie gesagt, nicht beantworten. Ja, da haben wir heute nochmal kurz Jokze abgearbeitet und waren dann auch nochmal an der Grenze unseres Einflussgebietes hier im Rhein-Sieg-Kreis. Ganz schön was geleistet heute.
Ja, auf alle Fälle. Ja, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Und wie soll man sagen, macht's weiterhin gut. Passt auf euch auf.
Ja, genießt das mittlerweile doch recht schöne Wetter und den beginnenden Frühling / baldigen Sommer. Ja, lasst es euch gut gehen und bleibt uns natürlich zuhörertechnisch treu. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.